Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute Verehren und Verkehren. Die WOZ untersucht Roger Köppels Russlandliebe.
Köppel macht sich zum Sprachrohr Putins, titelte die NZZ. Daniel Biedenswanger bezeichnete die Weltwoche als Schweizer Zentralorgan für russische Propaganda. Die Weltwoche gehe an die äußerste Grenze dessen, was im Schweizer Mediendiskurs an Putin-Propaganda möglich sei. Flood the zone with shit. Auch Bayerns Verfassungsschutz warf der Weltwoche Putin-Propaganda vor. Die Weltwoche irritiere mit ihrer Russland-Berichterstattung selbst das eigene Publikum, so die NZZ. Die deutsche bürgerlich-konservative Tageszeitung FAZ wiederum konstatiert, mit seiner Nähe zu Putin gerät der Verleger nun politisch ins Abseits. Weltwoche-Verleger Roger Köppel hingegen spricht von steigenden Zahlen. Über die gesamte Zeit des Ukraine-Krieges sind unsere Abozahlen gewachsen, sagt er gegenüber der FAZ, ohne Zahlen zu nennen. Fest steht, seit Kriegsbeginn betreibt Roger Köppel eine durchgehend russlandfreundliche Berichterstattung, verbreitet russische Narrative und bietet auch mal Putin-nahen Kriegsverbrechen eine Plattform. Warum macht er das? Schauen wir kurz zurück. Roger Köppel übernahm 2001 die Chefredaktion der Weltwoche. Er tauschte die Redaktion fast vollständig aus und krempelte das Wochenmagazin von einem linksliberalen zu einem rechten Medium um. Nach einem zweijährigen Intermezzo bei der konservativen deutschen Tageszeitung Die Welt kehrte er 2006 als Chefredakteur, Verleger und Eigentümer zurück. Die FAZ spekuliert, angeblich half ihm Blocher beim Kaufpreis von geschätzt 10 Millionen Franken. Köppel weist dies zurück. Ich habe nie einen Rappen geschenkt bekommen. Er beteuert gegenüber der FAZ, dass die Weltwoche seit 2007 ununterbrochen profitabel gewesen sei, ohne Zahlen zu nennen. Unbestritten, die Weltwoche vertritt klar SVP-Positionen. Sie fokussiert auf Themen wie Zuwanderung und Islam, drescht auf sozial Benachteiligte und Minderheiten ein. Es wurden wiederholt Verfahren gegen die Weltwoche wegen Verdachts auf rassistische Diskriminierung eingeleitet und wieder eingestellt. Roger Köppel posaunte jedoch nicht nur als Publizist SVP-Positionen heraus, er war auch als Politiker aktiv. Von 2015 bis 2023 saß er für die SVP im Nationalrat. Seinen Rücktritt begründete er mit der Weiterentwicklung seines Unternehmens, insbesondere der Videoformate Weltwoche Daily Schweiz und Weltwoche Daily International. Die Weiterentwicklung des Unternehmens erfordere seine volle Aufmerksamkeit. Die Chancen seien jetzt zu packen, das Potenzial sei groß, schrieb er in einer Medienmitteilung. Monatlich sollen seine Videokanäle mehr als 1 Million ZuschauerInnen erreichen. Als weiteren Grund seines Rückzugs aus der Politik nennt er mögliche Interessenkonflikte durch die internationale Ausrichtung der Weltwoche. Seit Kriegsbeginn 2022 tritt Köppel als überzeugter Putin-Verehrer auf. Welche Verbindungen pflegt er zu Russland? Wie finanziert sich die Weltwoche? Und ist seine politische Karriere tatsächlich beendet? Diesen Fragen sind 5 JournalistInnen der WOZ nachgegangen. Kaspar Surber ist heute bei uns zu Gast. Dominik hat mit ihm gesprochen.
Kaspar Surber, es ist bei Zeitungen ja oft üblich, dass irgendwo in der Zeitung eine Art Grundhaltung der Redaktion oder so definiert wird. Man kennt das vielleicht von den Printausgaben, das heißt die liberale Tageszeitung der Schweiz. Auf WOZ.ch zum Beispiel gibt es da so einen Punkt, der heißt über uns und da steht dann gleich ganz oben im Grunde Journalismus mit Haltung. Wir blicken kritisch auf all jene, die Macht ausüben. Wir tun das von links unten mit der journalistisch gebotenen Distanz zu allen AkteurInnen. Wenn man hingegen auf weltwoche.ch geht, fehlt eine solche Definition, zumindest wenn es sie irgendwo gibt, dann findet man sie extrem schwer. Würdest du denn sagen, dass die Weltwoche nach Ansicht von Roger Köppel, also vom Verleger und Chefredakteur der Weltwoche, gar keine Haltung hat, keine festgelegte Perspektive hat, aus der sie die Welt beschreibt?
Ja, also wenn man diese Daily-Sendungen der Weltwoche sich anschaut, und das haben wir im Zug dieser Recherche jetzt regelmäßig doch getan oder auch tun müssen. Wenn man die also sich anschaut, dann hört man immer am Anfang, dass es sehr wohl eine solche Definition gibt. Roger Köppel schleudert einem jeweils ein penetrant gut gelauntes Grüezi miteinander entgegen und dann kommt es unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Das also ist seine journalistische Perspektive, aus der er die Welt betrachtet. Und noch etwas Zweites ist wichtig in diesem Zusammenhang. Es geht Köppel bekanntlich immer darum, sich maximal in Opposition zu begeben zu einem von ihm vermuteten Mainstream. Das heißt, er bezieht einfach bei eigentlich denkbar allen Fragen die Position, wo er einer Mehrheit widersprechen kann. Das ist beim Krieg gegen die Ukraine auch der Fall. Und diese Position versucht er dann natürlich auch maximal monetär, finanziell in Wert zu setzen.
Und jetzt kann man sagen, gut gelaunt ist jetzt, kann man jetzt nicht direkt auf die journalistische Haltung schließen. Und ich würde meinen, die große Mehrheit der SchweizerInnen, die die Weltwoche mögen, die die Weltwoche nicht mögen, sind alle der Meinung, dass diese Zeitung eine ganz klare politische Grundhaltung hat. Ist das ein Versuch von Roger Köppel und von der Weltwoche, tatsächlich das, was Sie schreiben, als unabhängig oder irgendwie neutral oder irgendwie objektiv darzustellen?
Ja, es sind auf alle Fälle drei Adjektive, die offenbar derart betont werden müssen, dass man sich sehr wohl die Frage stellen muss, warum denn? Und ich denke, gerade bei den ersten beiden, bei der Frage nach der Unabhängigkeit und dann vor allem auch bei der Frage nach der kritischen Einstellung, stellen sich doch hier einige Fragen, namentlich eben, was diese Nähe auch zum Putin-Regime betrifft, über die wir hier recherchiert haben. Da kann man sich dann schon fragen, wie kritisch ist das denn eigentlich, diese Nähe zur Macht, die Köppel hier sucht?
Zu dieser Nähe zu Putin und zu Russland oder vielleicht ja nur zu manchen Teilen Russlands kommen wir dann noch. Es gibt natürlich noch die Frage, wie sich die Weltwoche finanziert. Es gibt eine Firma, die dahinter steht, wo im Verwaltungsrat Roger Köppel und seine Frau sitzen. Das ist eine Firma, die nicht börsenkotiert ist. Diese Struktur hinter der Weltwoche, unterscheidet sich die von vergleichbaren Schweizer Zeitungen und Zeitschriften?
Genau, also die Firma, die du ansprichst, das ist die Köppel Holding AG und diese Köppel Holding AG wiederum, die besitzt vollständig die Weltwoche Verlags AG. Und tatsächlich ist das in der Schweiz insofern ein einzigartiger Fall, als dass diese Zeitung sowohl ihrem Chefredaktor wie auch ihrem Verleger, wie auch ihrem Eigentümer Roger Köppel gehört und eben plus noch seiner Partnerin. Und diese Kumulation ist tatsächlich einzigartig und ich finde diesen Namen Köppel Holding AG eigentlich für die Weltwoche insofern auch besser. Das ganze Weltwoche-Universum dreht sich einzig und allein um die Person von Köppel, sowohl organisatorisch wie auch inhaltlich.
Was man weiß über die Finanzierung der Weltwoche ist, sie haben zurzeit etwa 39.000 Abonnenten. Wenn man da den durchschnittlichen Abo-Preis rechnet, ich nehme an, so habt ihr das gemacht, dann kommt man auf etwa 12 Millionen Franken pro Jahr Einnahmen. Dann gibt es eben den von dir schon angesprochenen YouTube-Kanal. Kann man so die Weltwoche finanzieren, deiner Ansicht nach?
Ja, das kann man auf jeden Fall. Die Weltwoche zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr heruntergespart wurde von Köppel. Also die Redaktion besteht noch aus 12 festangestellten Redaktoren. Ich glaube, innen bin ich mir nicht ganz sicher. Sie hat noch einen kleinen Produktionsstaff und wenn man das alles zusammenzählt, dann kann man da sicher soweit gute Löhne zahlen und selbst als Ehepaar Köppel da noch genug aus der Zeitschrift herausziehen. Und hier kurz auszuholen, also wie gesagt, wir haben uns ja zur Hauptsache mit dieser Berichterstattung über Russland und den russischen Krieg gegen die Ukraine beschäftigt und man kann feststellen, dass sich Köppel fast schon obsessiv an diesem Thema abarbeitet, also auch in der Zeitschrift und eben auch in diesen Daily-Formaten. Und dieses Daily-Format, das startet 2018 in der Schweiz, aber das dümpelt so um vielleicht knapp 50.000 Abonnentinnen herum, sicher nicht wenig, aber jetzt in der YouTube-Welt auch nicht wahnsinnig viel. Und dann startet er im Herbst 2021 dann dieses deutsche Daily-Format, also er macht immer zwei Sendungen, eine für die Schweiz, eine für Deutschland und dann kommt ja dieser Angriff im Februar auf die Ukraine durch Russland und ab da kann man sagen, da gehen die Zahlen regelmäßig durch die Decke bei bestimmten Videos, die sich beispielsweise mit der Sprengung der Nord Stream Pipeline beschäftigen. Und diese Zahlen, die steigen sehr stark und das bedeutet natürlich auch deutlich mehr Werbeeinnahmen für Köppel. Wir haben gehört von Mitarbeiterinnen der Weltwoche, dass die Einnahmen online substanziell sind. Das heißt, man kann sagen, er monetarisiert hier erkennbar diese Berichterstattung. Also mit einer Berichterstattung über Geschehnisse im Osten verdient er gewissermaßen Geld in Deutschland im Norden, so kann man es sagen.
In einem Artikel zeichnet sie jetzt sehr lang, sehr ausführlich die Geschichte genau dieser Zuwendung ab, die Roger Köppel da ereilt hat, die Zuwendung und Faszination auch mit Russland. Wenn ich das so lese, dann scheint mir das aber irgendwie nicht alle Russen zu betreffen, sondern einen ganz spezifischen Teil der russischen Gesellschaft. Würdest du das auch so sehen und wie würdest du diesen Teil der russischen Gesellschaft charakterisieren?
Auf jeden Fall, das ist sehr wichtig zu betonen. Es gibt ja diese ein bisschen einfache, aber verständliche Theorie über die russische Geschichte, dass man sich die Herrschaft immer als Pyramide vorstellen muss. Also Russland war unter dem Zar eine Pyramide mit dem Zar an der Spitze. Sie war im Realkommunismus auch eine Pyramide, zuerst mit Lenin und dann mit Stalin an der Spitze. Und sie ist auch jetzt wieder eine Pyramide mit diesem Langzeitherrscher Putin an der Spitze. Und Köppel interessiert sich für die Spitze. Das ist völlig klar. Also für Putin, für diesen Machtapparat um ihn herum. Man kann ja von einem mafiösen Geheimdienstregime eigentlich sprechen. Köppel würde das natürlich nie so sagen. Das sage jetzt ich. Und er möchte unbedingt Teil davon werden. Und wie auch Vertraute von ihm uns gesagt haben, er möchte einfach unbedingt ein Interview mit Putin haben. Das würde dann natürlich auf YouTube erst recht durch die Decke.
Er pflegt also Kontakte in diese obersten Pyramidenkreise sozusagen, ohne jetzt hier mit Dollar-Verschwörungstheorien zu kommen. Aber
so war es nicht gemeint.
Ja, genau. Kannst du vielleicht ein paar konkrete Beziehungen, Verbindungen aufzählen, die Roger Köppel schon geknüpft hat in diese Kreise der höchsten russischen Gesellschaft?
Ja, genau. Also man kann eigentlich sagen, dass sich Köppel zunehmend annähert an dieses Herrschaftssystem. Es gelingt ihm beispielsweise, Maria Lvova-Belova zu interviewen. Das ist die Kinderbeauftragte der russischen Regierung, die am Den Haager Kriegsgerichtshof wegen Kindsentführung gesucht wird. Dann kann er auch den staatlichen Fernsehmoderator Wladimir Solovyov treffen, der berüchtigt ist und deswegen auch auf der EU-Sanktionsliste wegen seiner Hetzpropaganda. Er reist dann auch an den Gipfel der BRICS-Staaten im letzten Jahr in Kasan und dann auch nach Sotschi, wo die Waldai-Konferenz stattfindet, ein außenpolitisches Forum dieser Putin-Regierung, wo Putin auch selbst regelmäßig zu Gast ist. Und dort kann er ihn dann endlich direkt vor versammeltem Publikum, natürlich auch das verbreitet über YouTube, Putin also eine Frage stellen. Und er bedankt sich dann zuerst einmal für diese total faszinierenden Ausführungen, die Putin jetzt gegeben hat und bittet ihn dann wenig verklausuliert um ein Interview.
Und kann man auch die Antwort Putins in diesem Video hören?
Ja, die kann man auch hören. Die geht relativ lange und man muss vermuten, dass es zumindest in den nächsten Wochen noch nicht zu diesem Interview kommt, aber wer weiß.
Es gibt es ja unzählige Veröffentlichungen und Theorien und auch Behauptungen, aber auch sicher Erhärtetes über sozusagen eine russische Propagandamaschinerie und wie und wo und mit welchen Methoden die Medien des Westens und die Öffentlichkeit des Westens zu infiltrieren versucht. Ihr habt die Slawistin Silvia Sasse befragt, die das, finde ich, auf eine sehr interessante Weise schildert, auch wie sich Russland in verschiedenen Teilen der Welt, je nachdem, für Russland günstig darstellt. Und stellt es eigentlich weniger als diese berühmten Trollfabriken dar, sondern einfach so als offensichtliche Einflussversuche verschiedener finanzstarker und sicher patriotischer Kreise. Und das Ziel ist die Zersetzung der Demokratien des Westens, sagt Silvia Sasse, und vor allem diese Demokratien als eigentliche Diktaturen auch zu entlarven. Ist denn Roger Köppel Teil dieser Strategie, wissend oder unwissend?
Ja, das ist natürlich die Frage, die wir uns auch dauernd gestellt haben. Und ich glaube, dass einfach diese Definitionen oder diese Beobachtungen, die Sasse hier macht, schon interessant sind, eben um sie auf Köppel anzuwenden. Sie spricht ja, verwendet den Begriff opportunistische Synergien zwischen der Politik, vor allem dann auch der Kirche, aber eben auch der Wirtschaft, dass also Vertreterinnen dieser jeweiligen Kreise, diese Erzählungen, von denen du auch gesprochen hast, eben diese Erzählungen dieser Woke-Westen, dieser Marode, der eigentlich eine Diktatur ist, der muss jetzt gewissermaßen da wieder zur Besinnung gebracht werden von diesem Osten und alle diese Beteiligten stricken gewissermaßen diese Erzählungen weiter. Das heißt, die Propaganda ist nicht eindirektional, sondern sie erfolgt in einem Wechselspiel. Und hier nun tritt natürlich auch Köppel auf das Feld, in dem er eben einerseits Gespräche führt, ich habe sie zum Teil ja erwähnt, aber in dem er auch die Ideen, diese Erzählungen von Russland eben dann in der Schweiz beispielsweise weiter verbreitet über seine Zeitschrift oder auch über seine Sendung. Und darauf, das haben wir ja schon gehört anhand der YouTube-Zahlen, sein Geschäftsmodell gründet.
Unterbrechung. Hörkombinat Politik gibt es nun seit über 2,5 Jahren. Das ist nun möglich dank der Wochenzeitung WOZ, der Unterstützung der Stiftungen Volkart und Mercator und dank unseren HörerInnen. Wenn auch du uns finanziell unterstützen willst und kannst, dann geht das ganz einfach. Dominik, kannst du kurz erklären, wie das geht?
Aber freilich. Geh auf unsere Steady-Seite. Dort kannst du ein Bezahlabo abschließen. Es gibt 2, je nach Geldbörse. Den RSS-Feed von Steady kannst du mit der von dir bevorzugten App verknüpfen. Falls du lieber einen beliebigen Betrag überweisen willst, das geht über PayPal oder per Banküberweisung. Geh auf unsere Homepage hoerkombinat.ch, alles andere erklärt sich von selbst. Auf Steady kannst du dich auch für den Newsletter einschreiben. Das Hörkombinat ist außerdem auf Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, X und Blue Sky. Also quasi überall.
Herzlichen Dank für jegliche Form der Unterstützung. Danke für Empfehlungen, Kommentare, Likes und Retweets. Auch über direkte Nachrichten auf hörkombinat@klink.org freuen wir uns sehr.
Jetzt kommt die klassische Whataboutfrage. Es ist ja schon so, dass auch die USA zum Beispiel eine lange Geschichte haben von blutigen Ereignissen, die sie mitgestaltet oder überhaupt selbst durchgeführt haben, von Regierungsstürzen in diversen Teilen der Welt. Sie stellen im Grunde diese ihre Tätigkeit gerne als Verbreitung demokratischer Werte in der Welt dar. Ist das jetzt vergleichbar mit dieser Strategie, die Silvia Sasse da von Russland schildert? Ist das einfach nur ein Kampf der Narrative, das USA-Narrativ gegen das russische Narrativ? Oder gibt es da qualitative Unterschiede zwischen sozusagen diese Behauptung der Demokratieverbreitung durch die USA und dieser Zersetzung der Demokratien durch Russland?
Ja, Silvia Sasse hat ja selbst ein Buch geschrieben, das heißt Verkehrung ins Gegenteil, also dass eben diese Propaganda von Russland sich eigentlich dadurch auszeichnet, dass sie alles ins Gegenteil verkehrt. Jetzt, wo ich einen Unterschied ziehen würde zur USA, ich gebe dir natürlich völlig recht, dass die USA das auch so gemacht haben, wenn wir beispielsweise an den Putsch gegen Allende denken in Chile. Ich glaube aber doch, dass es im Moment einen wesentlichen Unterschied gibt und der besteht schon in erster Linie darin, dass meiner Meinung nach die USA und sicher nicht nur meiner Meinung nach die USA eine Demokratie ist, in der immer noch freie Wahlen stattfinden, auch wenn jetzt Donald Trump gewählt worden ist, dass es auch reine Pressefreiheit gibt, in der die Medien frei recherchieren können und das ist in Russland nicht der Fall, also namentlich wenn ihr an den ganzen Umgang mit der Presse denken, beispielsweise die Ermordung von Bolikowskaja, das war ja eine sehr verstörende Tat, auch auf dem Weg dann zu dieser diktatorischen Situation, in der sich das Land im Moment befindet. Und da würde ich dann doch einen deutlichen Unterschied ziehen, also dass man in Russland gewissermaßen nur noch diese Propaganda hat, dass eben dieser Moderator am staatlichen Fernsehen dann Propaganda verbreitet, anstatt dass er Journalismus macht. Und er und auch andere haben die Funktion, auch immer die Grenze möglichst weit zu ziehen, also Grenzen zu überschreiten und so weiter, damit sich Putin auch ein bisschen zurückhalten kann.
Jetzt hast du schon einiges angedeutet, vielleicht kommt man nochmal ein bisschen kompakter danach fragen. Grob gesprochen, in welchen wichtigen Belangen schreibt denn die Weltwoche für die machtpolitischen Interessen Russlands, für die wirtschaftlichen Interessen Russlands, zum Beispiel bezogen auf den Krieg gegen die Ukraine, aber auch auf andere geopolitische Aktivitäten Russlands? Wie stellt ihr die Weltwoche dar und mit welchen Argumenten tritt Köppel da für Russland ein?
Also ich denke, was diesen Krieg gegen die Ukraine betrifft, da kann man primär sagen, dass Köppel hier ganz klar einen Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland konstruiert, in verschiedenen Schritten. Gewissermaßen die NATO sei wesentlich mit verantwortlich, dass Putin überhaupt angegriffen habe. Er verbreitet auch diese Geschichte, dass es 2014 gar kein Volksaufstand war auf dem Maidan, der den damals russlandtreuen Präsidenten in die Flucht geschlagen hat, sondern dass das ein von ausländischen Mächten gesteuerter Staatsstreich war. Und die Rechnung ist relativ klar: damit sie aufgeht, muss die Ukraine aus der Gleichung fallen. Also die Ukraine kommt in seiner Berichterstattung als eigenmächtiger Staat, als vielfältige Gesellschaft an sich gar nicht vor, sondern es ist einfach ein Krieg zwischen Ost und West. Das ist das eine, was wichtig ist. Und um auf die Geschäftsinteressen zu sprechen kommen, in diesem Krieg bezeichnet Köppel wörtlich auch die Schweiz als Kriegspartei, weil sie eben die Neutralität verletzt habe, dadurch, dass sie von der EU die Sanktionen gegen die Oligarchen übernommen haben. Und wenn man jetzt über die wirtschaftlichen Interessen spricht, dann kann man ganz klar sagen, dass Köppel, ehemaliger SVP-Nationalrat, natürlich auch die Interessen der Oligarchen hier in der Schweiz vertritt. Er reist beispielsweise dann auch im Sommer 2022 extra, man muss sich das dann doch immer auch vorstellen, den Aufwand in die Vereinigten Arabischen Emirate, um Melnitschenko zu treffen, den Besitzer der Firma Eurochem, der eben auch sanktioniert wird. Also das heißt, für solche Leute verfolgt Köppel durchaus seine Tätigkeit.
Du hast gesagt, Köppel ist ein Gegner von Wirtschaftssanktionen gegen Russland und betreibt das relativ eindringlich, nicht nur als Publizist, sondern hat das auch als Politiker gemacht. Er ist in der Außenpolitischen Kommission gesessen in seiner Zeit als Nationalrat der Schweizerischen Volkspartei. Das ist ja, seit 2015 ist ja nun doch schon geraume Zeit. Hat deiner Meinung nach dieses Insistieren auf diesen Standpunkt und vielleicht in Verbindung mit hohen YouTube-Klickzahlen, hat das handfeste Auswirkungen auf die Schweizer Politik?
Ja, ich denke schon. Also die SVP hat natürlich versucht, diese Oligarchen zu schützen, oder? In diesem Fall Melnitschenko hilft ja dann auch der SVP-Regierungsrat Händler in Zug, dass die weiterhin ein Konto haben bei der Kantonalbank. Eben Köppel setzt sich, das berichten Mitglieder dieser Außenpolitischen Kommission, mit großer Fürsorge auch für diesen Melnitschenko ein. Und gleichzeitig, am Schluss ist es dann ja SVP-Bundesrat Parmelin und sein Seko, das dann über die definitiven Sanktionen beschließt. Also von dem her kann man sagen, ja, hier gibt es schon durchaus einen klar erkennbaren Einfluss auf die Politik. Und ich denke, noch etwas anderes ist wichtig, was wenige so genau im Moment schon kennen, diese Neutralitätsinitiative, die die SVP ja lanciert hat. Oder das ist natürlich etwas vom Alten, also vom Blocher selbst ausgedacht. Er hat die ins Spiel gebracht. Und es ist so, dass es an sich ja relativ klar ist, was die Neutralität der Schweiz im Grunde ist. Es ist eine Militär gemeinte Neutralität, man beteiligt sich nicht mit Truppen an fremden Kriegshandlungen und liefert auch keine Waffen als Staat an diese Kriegsparteien. Und jetzt in dieser Neutralitätsinitiative geht es darum, nicht nur das festzuschreiben, sondern eben vor allem, dass die Schweiz keine Sanktionen ergreift. Das ist das klare Ziel dieser Initiative und das ist auch der Kern von Köppels Publizistik, was die Neutralität betrifft. Und eben das ist auch das, was der Alte sagt. Ich denke, etwas, was sehr interessant ist, ist, dass die Verträge, die die Schweiz jetzt neu auch mit der EU ja unterzeichnen will, diese sogenannten bilateralen drei, dass die von SVP-Exponentinnen auch regelmäßig als Kolonialvertrag bezeichnet werden. Und das ist natürlich schon sehr interessant, wie mit diesem Wort umgegangen wird, Kolonialismus. Also eben Russland ist in seiner eigenen Propaganda dann eine antikoloniale Macht, die irgendwelche Staaten befreit und die EU wiederum, die eigentlich ja nur Staatsverträge mit einem Land wie der Schweiz unterzeichnet, die nicht Mitglied in diesem Staatenbund sein möchte, die erlässt dann wieder sogenannte Kolonialverträge. Also ich glaube, daran sieht man diese völlige Umkehrung der Begriffe und wie sie funktioniert eben. Das ist wieder diese Verkehrung ins Gegenteil, von der Sasse spricht.
In einem Artikel ist es euch auch gelungen, eine Äußerung zu bekommen von einem Nationalrat der SVP, der ein bisschen befürchtet, dass die Partei, die SVP, durch dieses Insistieren auf der Weltwochenlinie, diesen zunehmenden Einfluss Köppels, vielleicht auch die zunehmende Popularität in der Schweiz, aber auch international, befürchtet, dass die SVP auf eine Weltwochenlinie hin diszipliniert wird. Wie weit ist eine solche Disziplinierung bereits fortgeschritten, deiner Ansicht nach?
Ja, also man muss hier vielleicht ein bisschen noch zurückhaltend sein bezüglich des Einflusses der Weltwoche, ob der wirklich zugenommen hat. Also wenn man sich im Parlament umhört und den Namen Köppel ausspricht, dann kann man doch festhalten, Roger Köppel ist der wirklich unbeliebteste Parlamentarier, vermutlich, den es je gegeben hat. Und die Erklärung ist eigentlich relativ naheliegend. Er hat die Sache nicht ernst genommen, er hat an zu vielen Sitzungen gefehlt, er hat sich immer eine Sonderrolle gegeben. Und ich denke, also wer sich gerade bei einem Spiel, wo es halt Abmachungen gibt, so nicht dran hält, der macht sich halt auch einfach sehr unbeliebt. Aber trotzdem, diese disziplinierende Wirkung, die hat die Weltwoche sicher immer noch. Also je nachdem, wird denen dann eine Geschichte gesteckt, wird jemand abgeschrieben, wenn wir zum Beispiel denken an den damaligen Bundesratskandidaten, glaube ich, Bruno Zuppiger hieß der, der dann mit irgendeiner Erbschaftsgeschichte erledigt wurde. So, also es gibt ja immer wieder diese Art von, wer wird da hochgeschrieben, wer wird fertig gemacht. Es gibt ja auch ein wirklich fürchterliches Wort in einer Zeitschrift, am Anfang jeweils diese Rubrik Personenkontrolle, ja, wo einfach Leute dann ein bisschen in die Pfanne gehauen werden, ist ja auch eine totale Anmaßung, wie wenn sie die Polizei sei, diese Zeitschrift.
Einerseits eine Anmaßung, läuft aber für Köppel wahrscheinlich unter dem Überbegriff gut gelaunt, nehme ich an.
Ja, das findet er sicher auch wieder wahnsinnig lustig alles. Das ist übrigens auch ein Problem von Köppel, dass Politiker geschildert haben, dass sie in letzter Instanz nie gewusst haben, wie ernst kann, muss, soll man diesen Typ eigentlich nehmen. Und ja, egal, jedenfalls trägt das nicht unbedingt zu seiner Glaubwürdigkeit bei.
Wir nehmen das Gespräch auf am 13. Januar, Montag. Am Tag davor, am 12. Januar, war russischer Silvester und einige JournalistInnen der WOTS sind auch hingegangen, um im Gespräch mit RussInnen in der Schweiz zum Beispiel herauszufinden, welche Bedeutung die Weltwoche für sie hat, aber auch vielleicht ein bisschen größer, welche Bedeutung die Weltwoche für Russland hat. Habt ihr auf diese Fragen Antworten bekommen?
Relativ wenig. Also wir haben uns ja wirklich Mühe gegeben, auf verschiedenen Fährten mehr herauszufinden über die Weltwoche. Köppel wollte ja nicht mit uns reden, er hat gesagt, alles sei publiziert und veröffentlicht. Wir haben uns dann halt einfach durch diese Texte gewühlt, wo sich wirklich sehr vieles drin findet. Aber sind eben auch, oder Kolleginnen von mir, an diesen russischen Silvester gegangen und haben dort unter anderem einen Anwalt angetroffen von Melnitschenko. Dieser Anwalt wollte aber dann natürlich im Fumoir, er ist der Erbe der Davidoff-Zigarren, in diesem Fumoir wollte er leider dann doch nur off the record sprechen. Die Kollegen konnten aber auch mit dem Schweizer Botschafter oder mit dem russischen Botschafter in der Schweiz sprechen. Der wollte dann leider auch nicht mehr sagen, außer dass Köppel der Einzige sei, der objektiven Journalismus betreibe. Ja, es ist eine ganz spezifische Objektivität.
Eine gut gelaunte Objektivität.
Ja, eine sehr gut gelaunte Objektivität, die wirklich wahnsinnig viel ausblendet. Das ist mir vielleicht wirklich noch wichtig zu betonen in dieser Berichterstattung, was da alles ausgeblendet wird. Also eben diese ganzen Kriegshandlungen, Kriegsverbrechen, diese Massaker auch an der Zivilbevölkerung in der Ukraine. All das fällt weg, es fällt alles weg in Russland, die ganze Opposition, die zum Teil ermordet worden ist, die in diesen Haftlagern steckt oder dort auch umgebracht wurde, wenn wir etwa an Nawalny denken, die Zerstörung der Presse, all das kommt nicht vor und das ist eigentlich für jemanden, der ja doch immer behauptet, er mache Journalismus, der dem Grundsatz verpflichtet sei, schreiben, was ist. Das ist eigentlich einfach eine Ungeheuerlichkeit und da ist es dann auch vorbei bei mir mit der guten Laune.
Ob es mit der guten Laune wohl auch bei Roger Köppel vorbei ist, wenn er mit der Recherche konfrontiert wird, sei dahingestellt. Wobei, er steht ja gerne im Mittelpunkt. Zudem ist er, wie soeben gehört, ein Meister im Ausblenden. Auch während seiner Russlandreisen sieht er vieles nicht. Mit der russischen Bevölkerung kommt er zum Beispiel nie in Kontakt, maßt sich aber trotzdem an, tief in ihre Seele zu blicken. Die Russen sind sensibel, empfindlich wie Frauen, aber auch unendlich gutmütig und wohlmeinend mit einem Zug ins Naive, zitiert die WOTS Roger Köppel aus einer seiner Russland-Reportagen. Ein interessantes Verständnis von Schreiben, was ist und von Journalismus allgemein. Klar ist, mit der Weltwoche hat Roger Köppel einen Platz in der deutschsprachigen Presselandschaft erobert und sich weit vom Mainstream entfernt. Klar ist auch, dass ihm dies nur gelingt, indem er viel von dem, was ist, eben nicht schreibt. Unklar bleibt, solange man sich auf die Aussagen des Inhabers, Verlegers und Chefredaktors verlassen muss, wie genau sich die Weltwoche finanziert. Mit solchen Strategien und Geschäftsmodellen wird nicht die offene Debatte gefördert, sondern ein Krieg der Narrative geführt, der nur in einer von Bubblebildung gekennzeichneten Gesellschaft florieren kann. Ob sich Roger Köppels Erfolg trotz heftiger Kritik und Irritation fortsetzen wird, wird sich zeigen.
Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.